Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
Heute Morgen habe ich mich noch kurz gefragt, welchen Titel eigentlich diese Message haben könnte. Ich bin noch nicht ganz durch. So richtig weiß ich es noch nicht. Es hat was mit Psalm 76 zu tun. Und irgendwie beginnt alles auf dem Herren-WC im Lustra. Das ist nämlich so aktuell wie nie. Ist jemand da schon mal gewesen? Also okay, sind die richtigen Anmeldungen, sehr gut. Ja. Auf dem Herren-WC im Lustra habt ihr die Möglichkeit, Schulter an Schulter, mit den Mächtigen dieser Welt zu sein. Und ich weiß nicht, aber es ist, ich nehme das so wahr, dass wir in einer Zeit leben, wo einfach unheimlich viel in Bewegung ist, global. Und ich stelle die Frage, ob das nicht wirklich irgendwie mehr als in den Jahren zuvor die Stunde der Autokraten ist, der Machtmenschen, die sich selber legitimieren und ihre Agenda durchdrücken um jeden Preis. Jetzt haben wir Wahlen nächstes Wochenende. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass nächstes Wochenende Wahlen sind. Und das ist für mich so ein weiterer Grund, neben dem Herren-WC auf dem Lustra, mich zu fragen, was ist eigentlich, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, 3 Monate weiterspulen oder so, oder ein halbes Jahr, was ist eigentlich noch sicher von dem, was wir so kennen aus den vergangenen Jahren, mit dem wir rechnen, was davon ist eigentlich sicher, auf wen macht es Sinn zu setzen, auf was sollte man setzen? Und jetzt mag das sein, dass ich halt einfach jemand bin, der alles total problematisch macht und so, ne? Kann ja sein, vielleicht mache ich mir viel zu viele Gedanken. Aber das ist schon so ein Moment, wo man sich zumindest mal Sorgen machen kann, wie es weitergeht. Und mir hilft im Umgang mit diesen Sorgen und mit diesen Gedanken Psalm 76, an den möchte ich euch jetzt vorlesen. Ein Psalmlied Asaphs vorzusingen beim Saitenspiel. Gott ist in Juda bekannt. In Israel ist sein Name herrlich. So erstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Du bist herrlicher und mächtiger als die ewigen Berge. Beraubt sind die Stolzen und in Schlaf gesunken. Allen Kriegern versagen die Hände. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinken in Schlaf Ross und Wagen. Furchtbar bist du. Wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnst? Wenn du das Urteil hören lässt vom Himmel, erschrickt das Erdreich und wird still. Wenn Gott sich aufmacht zu richten, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Wenn Menschen wieder dich wüten, bringt es dir Ehre. Und wenn sie noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet. Tut Gelübde dem Herrn, eurem Gott, und haltet sie. Alle, die ihr um ihn her seid, bringt Geschenke dem Furchtbaren, der den Fürsten den Mut nimmt und furchtbar ist unter den Königen auf Erden. Schräg, oder? Wahnsinn. Heute mache ich mit euch was, das habe ich ziemlich lange nicht mehr gemacht. Wir gehen diesen Psalm einfach mal durch. Der Schlüssel in diesem Psalm, der Schlüsselvers in diesem Psalm ist Vers 11. Und den möchte ich deswegen, bevor wir gleich mit dem Psalm beginnen, den möchte ich deswegen nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen. Da steht, wenn Menschen wieder dich wüten, bringt es dir Ehre. Am Ende des Tages wird immer Gott verherrlicht. Die Geschichte geht immer gleich aus. Am Ende des Tages wird immer Gott verherrlicht. Auch dann, wenn Menschen sich im Zorn gegen ihn aufdenken. Fangen wir an, die Verse 1 bis 3, möchte ich mit euch anschauen. Da lesen wir, das ist ein Psalmlied Asaphs. Asaph hat ungefähr 1000 vor Christus gelebt. Das war so ein Lobpreisleiter und Songschreiber. Danke, vielen Dank. Ich vermute, dass ich das wieder vergessen habe. Es stehen dann am Ende der Predigt immer noch. Ich trinke einfach mal einen Schluck, ja. Also das war so ein Lobpreisleiter und Songschreiber damals, wieder erwähnt in den Chroniken. Und seine Lieder wurden tatsächlich auch viele Jahre später noch gesungen, also nicht erst heute wieder, sondern auch damals schon. Die wurden zum Beispiel von Hiskia gesungen, beziehungsweise von der Gemeinde, als Hiskia den Tempel wieder eröffnet ließ. Das war ungefähr 300 Jahre später, also 700 vor Christus. Und man muss sagen, dass dieser Psalm, das könnt ihr nachvollziehen, wenn ihr den vor euch habt, dass der eine relativ einfache Struktur hat. Der hat zwei Teile. Und zwar haben wir im ersten Teil, in den Versen 1 bis 7, haben wir so einen Blick zurück. Da geht es um Rettung, die Jerusalem, die Juda erfahren hat. Und es ist so ein lokaler Ausblick. Ja. Und im zweiten Teil, da geht es in die andere Richtung. Da haben wir einen Blick nach vorne, einen Blick voraus. Da geht es um bevorstehendes Gericht. Und das ist jetzt nicht mehr lokal. Da geht es jetzt nicht mehr nur um Juda, um Jerusalem, sondern da geht es plötzlich um ein Gericht, das vom Himmel ausgeht. Und dazwischen, wenn man sich das anschaut, diesen ersten Teil, die Verse 1 bis 7 und die Verse 8 bis 13, dazwischen, in der Mitte, ungefähr in der Mitte, naja, von diesen zwei Blöcken steht jeweils ein Selah, so ein kleines Zwischenspiel, man weiß ja nicht genau, was das Wort bedeutet. Okay. Interessant ist, bei diesen Versen 1 bis 3, ich habe das in den Kommentar gelesen, ich bin da auch nicht direkt drauf gekommen, dass hier implizit von Gott als dem Löwen Judas die Rede ist. Könnt ihr, also wenn ihr jetzt kritisch seid, kein Thema, aber ich auch. Ich habe auch gedacht, wie kommt ihr jetzt darauf? Und zwar ist es so, dass dieses Wort Zelt so entstand, in Salem sein Zelt, dieses Wort Zelt, Sock, das bedeutet so viel wie Unterschlupf oder Dickicht, Versteck. Und die Bedeutung wird ein bisschen deutlicher. Wenn wir in Jeremia reinschauen, und zwar Jeremia 25, Vers 38, da wird das gleiche Wort gebraucht und in diesem Vers heißt es, Gott hat sein Versteck verlassen wie ein junger Löwe und ihr Land ist verhärtet von seinem gewaltigen Schwert und von seinem grimmigen Zorn. Gott hat sein Versteck, sein Zelt ist das gleiche Wort, verlassen wie ein junger Löwe. Deshalb total interessant, mir das vorzustellen, dass Gott eben nicht sein Zelt da hat. Wir denken dann vielleicht an die Schiffshütte, das Tabernakel und so, also wenn ihr so einigermaßen versierte Christen seid, ne, belesen, sondern das kann tatsächlich so ein Versteck sein, so ein Unterschlupf eines Löwen. Dieser Begriff Salem ist bekannt, denke ich, ne? Das ist die Stadt Melchisedeks gewesen. Melchisedek, das war so ein Priester des höchsten Gottes, ganz am Anfang der Bibel. Und es ist ein Name für Jerusalem. Da, wo Salem lag, soll später Jerusalem entstanden sein. Okay. Das Spannende, und das ist das, was wir als erstes mitnehmen sollten, ist, dass Gott Jerusalem verteidigen wird. Das ist sein Revier und das wird er verteidigen. Wie ein Löwe sein Gebiet verteidigt. Dort wohnt er, dort ist er ansässig und das wird er verteidigen. Und mir geht es jetzt, bitte nicht falsch verstehen, mir geht es jetzt nicht um Netanjahu, mir geht es nicht um das politische Israel, überhaupt nicht. Sondern mir geht es um das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes. Gott wird sein Volk verteidigen wie ein Löwe, sein Revier verteidigen. Ich möchte jetzt einen Vers überspringen und mit euch Vers 5 lesen. Perfekt, genau, da steht, wir können es lesen, vielleicht kann man es lesen. Du bist herrlicher und mächtiger als die ewigen Berge. Dieses ewige Berge, das kommt aus der Septuaginta, das steht da im hebräischen Text eigentlich nicht. Und da steht was, das ist so ein bisschen sperriger. Deswegen ist man eigentlich für diese ewigen Berge ist man ganz dankbar, das ist so blumig, ne? Herrlich, die ewigen Berge. Eigentlich steht da im Hebräischen die Berge des Raubes oder die Berge der Beute. Ja, und da muss man sagen, wenn man das jetzt vorher verstanden hat, mit diesem Unterschlupf des Löwen, dann macht es schon Sinn, ne? Dass man sich vorstellt, okay, also da in diesen Bergen Judas, ja, den Bergen der Beute, lebt dieser Löwe, der sein Revier verteidigt. Und dieser Löwe, Gott selbst, ist herrlicher als die Berge. Es ist kein gewöhnlicher Löwe, sondern er ist größer als all das. Die Verse 4, 6 und 7 möchte ich als nächstes lesen. Genau, dort zerbricht er, also in Juda, die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Beraubt sind die Stolzen und in Schlaf gesunken und allen Kriegern versagen die Hände. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinken im Schlaf Ross und Wagen. Diese Verse sind, also glauben einige Kommentatoren, ich finde es ziemlich überzeugend, sind eine Anspielung auf ein Ereignis im Alten Testament. Ein Ereignis, das 300 Jahre in der Zukunft liegt. Also zumindest zu dieser Zeit, als Asaf diesen Vers geschrieben hat, diesen Psalm geschrieben hat. Und zwar geht es um die Belagerung Jerusalems durch Sanherib um 701 vor Christus. Und zwar während der Regierungszeit von Hiskia zwischen 725 und 697, kann man auch nicht merken, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Und da wird in Jesaja 37, Vers 33 beschrieben, wie in einer Nacht, also hier geht es um den Schlaf, Krieger ihnen versagen die Hände, wie in einer Nacht eine ganze Armee vernichtet wird. In einer einzigen Nacht. Und da möchte ich einen kurzen Abstecher machen und möchte mir das mit euch anschauen, weil ich das so spannend finde und weil ich glaube, dass das einfach total gut passt. Es geht um die Belagerung Jerusalems durch Sanherib, genau. Und ich möchte mit euch kurz darüber sprechen, wie es dazu kam. Hiskia, genau, einfach stehen lassen, super. Hiskia war König über Juda um 700 vor Christus. Und das war einer von den Guten. Das war einer von denen, die Gott lieb hatten. Ja. Die Bibel schreibt über ihn, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Und wir lesen, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Also so ein wie den gab es nicht nochmal. Jetzt war sein Vater anders eingestellt gewesen zu Gott. Die Dinge waren etwas anders gelaufen, bevor Hiskia in 25 Jahren König wurde. Und deswegen war es nötig, den Tempel erstmal wieder zu öffnen und zu reinigen. Und das hat er getan. Er hat den Tempel wieder eröffnet, er hat den Tempel reinigen lassen und er hat angefangen, wieder Gottesdienste feiern zu lassen. Zu sagen, hey, wie wär's denn, wenn wir uns samstags treffen, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Und er hat das Passafest wieder feiern lassen, das über viele Jahre gar nicht gefeiert worden war. Und er hat die Götzenbilder und diese Opferbilder in Juda zerstören lassen. Und wir lesen in 2. Chronik 31, Vers 21, alles, was er anfing, das tat er von ganzem Herzen und es gelang ihm. Was eine krasse Geschichte, oder? Jemand, der Gott lieb hat, ja? Der den Tempel wieder öffnet, der den Gottesdienst wieder ans Laufen bringt, ja? Der die Götzenbilder zerstören lässt und es gelingt ihm. Was eine Geschichte. Und wir lesen 2. Könige 18. Und er wurde abtrünnig, dem König von Assyrien. Zu der Zeit war Sanherib König von Assyrien. Und Assyrien, ich hoffe, man kann das erkennen auf dieser Karte, war in der damaligen Welt der absolute Star. Die Assyrer, die hatten relativ klein angefangen, waren kriegerisches Volk gewesen. Die hatten klein angefangen, jetzt hatten die ihre Grenzen in die verschiedenen Richtungen so ein bisschen gesichert und Sanherib hatte die Möglichkeit, das Reich zu vergrößern, zu expandieren und die Machtverhältnisse der damaligen Welt wurden neu geordnet. Die haben ein Land nach dem anderen überfallen, ja, und hatten eine ziemlich abgefahrene Strategie, diese Länder dauerhaft zu sichern als Teil ihres Reiches, indem die Bevölkerung der Länder umgesiedelt wurde. Sie wurden komplett entwurzelt, die kamen woanders hin. Die haben sich nicht da gehalten, wo sie herkamen. Und begünstigt wurde das Ganze dadurch, dass Ägypten unheimlich schwach war. Ägypten war auch eine große politische Macht gewesen in der Antike. Aber die waren ziemlich schwach. Und jetzt seht ihr zwischen Ägypten links unten auf der Karte und Assyrien, das immer größer wird, in der Mitte der Karte seht ihr diesen Flaschenhals. Und da liegen Länder wie das Nordreich Israels, Syrien mit seiner Hauptstadt Damaskus und dann eben noch ein bisschen weiter südlich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Diese Länder haben sich zum Teil, zumindest Syrien und Israel, die haben sich verbündet, ja, um sich verteidigen zu können gegen diese Expansion Assyriens. Phönizien war mit dabei, Tyrus als Hauptstadt, man kann es sehen hier auf der Karte. Und die haben Druck aufgeübt auf Juda, auf Ahas, also den Vater von Hiskia, und haben versucht, ihn in dieses Verteidigungsbündnis mit hineinzuzwingen. Und der wollte das nicht, ja, und der hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat, obwohl ihm ein Prophet gesagt hat, mach's lieber nicht, hat er dann Tribut gezahlt in Assyrien und hat gesagt, hier, ich kriege irgendwie Stress mit meinen Nachbarn, die haben eh was gegen dich, könntest du mir nicht. Und dann ist Assyrien einmal durch Syrien, ja, einmal durch Israel und seitdem gibt es das Nordreich nicht mehr. 722 vor Christus ist dann Samaria gefallen. Und das war es dann erstmal, ne? So, das war die Vorgeschichte, aber Hiskia hat es jetzt überlegt, also irgendwie ist ja Gott mit uns, ne? Also der hat ganze Sache gemacht mit Gott, ja, ich meine, das ist ja super krass. Und dann zahlen wir jetzt auch keinen Tribut mehr an den. Weil man sich natürlich vorstellen kann, das ging ja nicht nur um Geld, das ging auch um Einfluss, ne? Politischen, religiösen Einfluss aus Assyrien. Und der hat diese Tributzahlungen irgendwann eingestellt und die in Assyrien haben gemerkt, da kommt kein Geld mehr. Und verlassen hat er sich dabei nicht nur auf seinen Gott, sondern auch auf Ägypten, weil er gedacht hat, naja gut, komm, also in der Vergangenheit hat sich das immer bewährt mit den Ägyptern. Die sind jetzt kein kleines Volk und hat nicht weiter Tribut gezahlt. Und wir lesen dann in Jesaja 36, Vers 1, dass das geschah, was geschehen musste. Es begab sich im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog der König von Assyrien Sanherib herauf gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Und zwar alle, bis auf Jerusalem. Jede einzelne befestigte Stadt. Hiskia, klar, hat das mitbekommen, hat Vorbereitungen getroffen. Lesen uns alle Chronik. Kann man alles nachlesen. Und hat sich auf diese Belagerung Jerusalems vorbereitet. Und hat dann sogar noch einen Rückzieher gemacht, so kurz vor Schluss. Hat dann doch noch Tribut gezahlt an Sanherib, hier, tut mir leid, war ein Versehen, war nicht so gemeint, ja, blöde Idee von mir. Tribut gezahlt, er hat alles, was an Silber noch da war, also Gold hatte er schon keins mehr, hat er leergeräumt, ja, und hat es dem König von Assyrien gegeben, damit der wieder abzieht. Und Jerusalem eben nicht in Schutt und Asche. Und in diese Situation hinein kommt jetzt ein Gesandter des Königs von Assyrien, der Rabschake, und er steht da an der Wasserleitung des oberen Teiches in Jerusalem und fragt, so, fragt es in die Runde, ja, gerichtet ist das Ganze an Hiskia, fragt es in die Runde, hey, auf wen verlässt du dich eigentlich? Auf wen verlässt du dich? Du hast dir deine Tributzahlung eingestellt. Hast gemeint, uns lächerlich machen zu können. Auf wen verlässt du dich? Auf Ägypten? Echt jetzt? Auf Ägypten? Und er sagt dann etwas, und das ist ja nicht falsch. Er sagt, ja, glaubst du, ich bin einfach so hier? Gott hat mich geschickt. Ich bin das Gericht Gottes. Gott hat mich hier geschickt. Und es stimmt. Das war nicht falsch. Gott hat ihn tatsächlich geschickt. dann ändert sich der Ton. Teil 2 dieser Rede entspricht dann nicht mehr der Wahrheit. Da fragt der Rav Schake: Glaubst du, dein Gott kann dich retten vor uns? Dein Gott kann dich nicht retten. Die Götter der anderen Völker konnten ihre Völker nicht retten. Dein Gott wird dich auch nicht retten können. Und da liegt der Falsch. Und jetzt passiert was, und es ist so wichtig. Wir haben das gelesen, also ich habe es gelesen, sorry, ihr nicht. Also, aber ihr kennt die Stelle vielleicht. Ne? Ich habe das gelesen mit den Vorbereitungen, ne, was sie alles gemacht haben, um sich diese Belagerung vorzubereiten. Jetzt geschieht etwas ganz Wichtiges. Hiskia geht in das Haus des Herrn. Zerreißt seine Klamotten, schmeißt alles hin, geht ins Haus des Herrn und sagt: Du musst uns helfen. Ich weiß nicht mehr, was er macht, was ich machen soll. Und man liest dann in Jesaja 37, Verse 33 und 35, wie Jesaja zu Hiskia spricht und sagt: Sanherib soll nicht in diese Stadt kommen. Also der Typ, der gerade ganz Juda platt gemacht hat, jede einzelne befestigte Stadt eingenommen hat und mit einer Streitmacht von mehr als 185.000 Leuten vor Lachisch liegt. Sanherib soll nicht in diese Stadt kommen und soll auch keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall gegen sie aufschütten. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, die Geschichte mit dem Pfeil und dem Schild. Und der Altmacht, also das ist dieser Vers, wo ich gesagt habe, hey, das mit der Anspielung, das finde ich, das hat schon seine Berechtigung. Denn ich will diese Stadt schützen, dass ich sie errette um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Ein Vers weiter lesen wir dann: Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch deutlich machen, dass das jetzt nicht nur Bibeltext ist. Wenn ihr sagt, okay, klar, steht da in der Bibel, ne? Vielleicht kannst du mal die nächste Folie zeigen. Ich finde es total krass. Wir haben außerbiblische Quellen, die das belegen, ne? Also die bestätigen, ist das, was die Bibel berichtet, dass das wahr ist. Wir haben Herodot als Geschichtsschreiber, jetzt kann man über den unterschiedlich denken. Ja? Von Cicero wurde er als der Vater der Geschichtsschreibung bezeichnet. Herodot berichtet davon, wie dieses assyrische Heer plötzlich flieht. 185.000 Mann. Oder was von ihnen übrig ist. Wir haben auf der linken Seite dieses Taylor-Prisma. Ja, also das ist so eine, ja, Prisma halt. Ne? Und auf denen haben die Assyrer Geschichtsschreibung betrieben. Ja, da haben die Sachen festgehalten, Ereignisse. Und das steht im British Museum of London. Also wenn ihr das eingebt, Taylor Prisma, British Museum, findet ihr das. Und da wird beschrieben, wie Jerusalem belagert wird. Interessanterweise wird nicht beschrieben, wie es besiegt wird. Wie es eingenommen wird. Es wird nur beschrieben, dass es belagert wird. Und was wir hier auf diesem Wandrelief sehen, rechts, das ist ein Palastrelief aus Ninive, aus dem Südwestpalast, kann man auch sehen, im British Museum. Das ist die Eroberung Lachisch. Also das ist die Stadt, wo diese 185.000 Mann liegen. Ja, 44 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Diese Stadt war gefallen. Ja, das sehen wir alles. Aber dass Jerusalem jetzt gefallen wäre oder so, dafür haben wir keine Belege. Ich finde es total Hammer. Ich weiß nicht, vielleicht sagt der Mensch: Okay, jetzt haben wir mehr über dich erfahren, weil mich flasht sowas. Ich finde das total krass. Ich finde das so heftig, ja, zu sehen. Das sind eben keine Sonntagsschulgeschichten, ja, die man mit viel gutem Willen und so glauben kann. Sondern wenn man der Archäologie ausreichend Zeit gibt, dann bestätigt sie das, was in der Bibel steht. Genau. Ich, mit diesen 185.000 Mann, ich finde das unvorstellbar beeindruckend. Und gleichzeitig möchte ich sagen, macht mich das auch betroffen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen gefallen sind jetzt in diesem Krieg, der in die Ukraine hineingetragen wurde. Das wissen wir nicht. Ja, die Zahlen vor einer Woche oder zwei, da hieß es, dass 90.000 Ukrainer gefallen wären in diesem Krieg, der jetzt schon eine ganze Weile anhält. Wahrscheinlich stimmen diese Zahlen nicht. Ja. Aber wenn wir jetzt mal sagen 90.000, nur auf ukrainischer Seite hier, das waren 185.000 Mann in einer Nacht. Und es waren nicht einfach nur 185.000 Krieger, die gestorben sind, sondern es waren Kinder, die ihre Väter nicht mehr gesehen haben. Ja, es waren Frauen, die plötzlich keinen mehr hatten, wer sich kümmert. Ja, es waren Mütter, Väter, die ihre Kinder nicht mehr gesehen haben. Das ist nicht lustig. Ja. Aber es zeigt, dass Gott Dinge tut, die vollkommen außerhalb dessen liegen, was wir uns vorstellen können, was sie für möglich halten. Und ich staune darüber, dass Gott souverän ist im Handeln mit den Mächtigen dieser Welt. Gott ist souverän in der Art und Weise, wie er mit den Mächtigen dieser Welt, in diesem Fall Sanherib, umgeht. Ja, wirklich furchtbar, wirklich zu fürchten sind nicht die Mächtigen dieser Welt. Ja. Auf dem Herrn gezählt. Im Illustra. Wirklich zu fürchten ist der Allmächtige. Der tut wirklich, was er will. Der tut das, mit wem er will. Besonders gern tut er das mit den ganz Großen. Darum möchte ich euch, das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist, keine Sorge, der wird nicht so lang, darum möchte ich euch das sagen, Gott ist mehr zu fürchten als die Mächtigen dieser Welt. Mir hilft das. Wir lesen dann, und die Stelle möchte ich einmal ganz kurz lesen hier, Jesaja 37, denn dann wird das so schön deutlich, die Verse 26 bis 29, musst du denken irgendwie an Batman, das Memo nicht gelesen. Jesaja 37, 26 bis 29. Da spricht Gott zu Sanherib, ja, der kurz vorher noch verkündet ließ, hey, glaubst du, Gott kann euch retten, Gott kann euch retten, glaubst du das wirklich? Ich bin hier, ich werde alles in Schutt und Asche legen. Hast du nicht gehört, dass ich genau das lange zuvor bereitet und von Anfang an geplant hatte, dass du heute hier bist? Hast du das nicht mitbekommen? Das hast nicht du geplant. Das hat nicht dein Vater geplant. Ich habe das geplant. Hast du nicht gehört, dass ich es lange zuvor bereitet und von Anfang an geplant habe? Jetzt aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zerstören solltest zu Steinhaufen. Und ihre Einwohner sollten ohne Kraft werden und sich fürchten und zu Schanden werden. Und wie Feldgras werden und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe es reif wird. Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, von deinem Ausziehen und Einziehen. Und ich weiß, dass du tobst gegen mich. Weil du gegen mich tobst und weil dein Stolz vor meine Ohren gekommen ist, will ich dir meinen Rehm in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und will dich den Weg wieder heimführen, den du gekommen bist. Und den spannendsten Teil habe ich noch gar nicht erzählt. Jesaja sagt auch, dass Sanherib getötet werden wird von seinen eigenen Sünden. Es wird in der Bibel auch geschrieben, die Namen werden genannt. Und es gibt außerbiblische Quellen, die das belegen. In denen sind die Namen nicht richtig klar. Aber wenn ihr die Bibel lest, dann wisst ihr, wer das war. Die Verse 9 und 10 will ich gerne mit euch angucken. Ah, genau, Vers 8. Ja, okay. Also, ich denke, das ist klar geworden. Ja, furchtbar bist du. Also, zu fürchten sind nicht die Mächtigen dieser Welt, zu fürchten ist Gott. Vers 9 und 10. Wenn du das Urteil lässt hören vom Himmel, dann erschrickt das Erdreich und wird still. Wenn Gott sich aufmacht, zu richten, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Autokraten dieser Welt, zwischen den Mächtigen dieser Welt und Gott. Es gibt einen Unterschied. Es ist so, dass die Autokraten, dass die Machtmenschen dieser Welt ihr eigenes Recht versuchen durchzusetzen. Und Gott bringt Gerechtigkeit. Ja, Gott lässt sein Urteil hören. Gott wird richten. Gott bringt keine Ungerechtigkeit, sondern Gott bringt Gericht und Gerechtigkeit. Und ich finde es stark, wenn ich mir anschaue, was heute so läuft, wie Leute sich in Position bringen, um noch mehr zu profitieren, noch mehr Erfolg zu werden, Erfolg zu haben. Gott hilft den Elenden. Gott kümmert sich um die, die sich nicht profitieren können. Gott hilft den Elenden. Mir macht es Hoffnung. Genau, dann haben wir Vers 11. Und das ist der Schlüsselvers dieses Psalms. Wenn Menschen wieder dich wüten, bringt es dir Ehre. Wenn sie noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet. Der zweite Teil dieses Verses ist nicht so ganz klar. Also man weiß nicht, ist nicht ganz sicher, wie das zu übersetzen ist. Wörtlich würde es heißen, mit dem verbleibenden Zorn wirst du dich gürten. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich noch besser, diese wörtliche Übersetzung. Ja, wenn Menschen gegen dich wüten, bringt es dir Ehre. Und mit dem verbleibenden Zorn, also wenn das noch nicht reicht, dass sie gegen dich wüten, wirst du dich gürten, damit schmückst du dich. Das ist nichts, was dich irgendwie belastet, womit du ein Problem hast. Hey, du schmückst dich damit. Ja. Und ich finde es total, total krass, total ermutigend und erhellend zu sehen, für Gott ist es kein Problem, wenn Menschen ihn hassen. Gott hat kein Problem. Für Gott ist es kein Problem, wenn Menschen zornig sind auf ihn. Das ist für ihn kein Problem. Und ich spreche hier von den Mächtigen dieser Welt. Die möchte ich heute einfach mal besonders hervorheben. Das ist für Gott kein Problem. Gott macht keinen Strich durch die Rechnung. Wenn Menschen gegen ihn wüten, wenn Menschen glauben, gegen Gott agieren zu müssen und das mit aller Gewalt tun, mit allen Mitteln. Und manche von ihnen haben sehr, sehr viele Mittel, das zu tun. Dann bringt es ihnen Ehre. Am Ende des Tages wird immer Gott fertig. Egal wie. Es gibt so viele Beispiele. Ja, jetzt kennt ihr die Geschichte vom Pharao, der Israel nicht ziehen lassen wollte. Der gegen Gott gewütet hat. Und Gott eine Bühne eröffnet hat, um sich zu verherrlichen. Wir haben von Sanherib gelesen, den Gott bis nach Jerusalem geführt hat. Bis Hiskia sich nur noch auf Gott verlassen hat und nicht mehr auf Ägypten, um ihn dann vernichten zu schlagen. Gott hat sich durch Sanherib verherrlicht. Durch den Zorn, die Überheblichkeit Sanheribs. Und Gott hat sich auch verherrlicht. 700 Jahre später, am Kreuz. In dem Moment, in dem der Satan sich sicher war, da kommt er nicht mehr raus. Da hat Gott sich mehr verherrlicht. Als in jeder einzelnen dieser Geschichten, die wir hier finden im Alten Testament, und wir haben uns nur zwei angeschaut, da hat Gott sich mehr als je zuvor verherrlicht. Und im Tod, in der vermeintlichen Niederlage seines Sohnes, den finalen Sieg errungen. Wahnsinn. Wenn der Satan gegen dich wütet, bringt es dir Ehre. Und wenn sie noch mehr wüten, dann schmückt dich das noch mehr. All diese Personen sind Nebendarsteller in einem Drama, dessen Ende schon feststeht. Kommen wir zu den Versen 12 und 13, wir sind gleich durch. Tut Gelübde dem Herrn, eurem Gott, haltet sie. Alle, die ihr um ihn her seid, bringt Geschenke dem Furchtbaren, der den Fürsten den Mut nimmt und furchtbar ist für die Könige auf Erden. Also setzt eure Hoffnung auf ihn. Ja, macht euch an ihm fest, haltet ihm eure Gelübde, der den Fürsten den Mut nimmt und furchtbar ist für die Könige auf Erden. Diesen Teil finde ich auch so ein bisschen komisch. Der kommt in der ESV, also in der englischen Übersetzung des Hebräischen, kommt der besser raus. In der ESV heißt es, Vers 13, who cuts off the spirit of the princes. Ja, also der den Geist, den Atem oder die Lebenskraft der Prinzen, der Fürsten abschneidet. Ja, das ist nochmal eine andere Kategorie als den Fürsten in Mut nehmen. Oh. Ja? Und jetzt ist das keine griechische Mythologie, sondern hier geht es um hebräische Literatur. Aber vielleicht hat jemand von euch schon mal den Namen Atropos gehört. Kennt jemand von euch Atropos? Oder Atropin? Kennt jemand Atropin? Es gibt Leute, die kennen Atropin. Ja? Atropin ist ein Medikament. Ja? Anästhesie. Und Atropin hat seinen Namen von einer griechischen Schicksalsgöttin, Atropos. Von denen gab es drei. Das waren drei Schwestern, sie war die älteste. Und das Interessante ist, die eine von denen hat den Lebensfaden gesponnen. Den Lebensfaden eines Menschen hat sie gesponnen. Die zweite hat ihn dann bemessen. Und Atropos hat ihn abgeschnitten. Und nochmal, das ist jetzt keine griechische Mythologie, ja? Aber ich glaube, es wird sehr, sehr deutlich. Gott ist derjenige, der den Atem, die Lebenskraft, den Geist der Fürsten abschneidet. Er ist derjenige, der am Ende des Tages entscheidet, der dem Leben und der Macht der Mächtigen ein Ende setzt. Jeder einzelne dieser Autokraten ist gekommen, um zu gehen. Jedem einzelnen dieser Mächtigen, egal wen ihr gerade vor Augen habt, wird ein Ende haben. Und seine Macht wird ein Ende haben. Darum alles auf Gott. Alles auf Gott setzen. Ich will keine Angst haben vor den Mächtigen dieser Welt. Ob das Politiker sind, ob das Milliardäre sind. Ich will keine Angst haben. Alles auf Gott. Keine Angst vor morgen. Der erste Gedanke, Gott wird sein erwähltes Volk schützen, wie ein Löwe sein Revier. Der zweite Gedanke, Gott sollten wir mehr fürchten als die Großen dieser Welt. Und das auch in 2025. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, das unterscheidet ihn von den Großen dieser Welt. Und er kümmert sich um die Elenden, wenn sich keiner kümmert. Gott kümmert sich. Gott wird es tun. Am Ende des Tages, und das ist die letzte Folie, am Ende des Tages wird immer Gott verherrlicht. Und das möchte ich dir mitgeben. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass heute ein bisschen schwierig war. Sag mal, es liegt daran, dass ich krank war. Keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es auch einfach so an mir. Danke für eure Geduld. Danke, dass ihr euch das gegeben habt heute Morgen. Ja. Aber das ist der Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Es gibt zwei Wege, wie du Gott verherrlichen kannst. Du kannst das machen hier auf der Bühne, wenn du magst. Oder auf deinem Stuhl. Du kannst Gott verherrlichen durch Anbetung. Kannst du machen. Super. Total cool. Du kannst Gott auch verherrlichen, indem du dich gegen ihn auflehnst. Indem du zornig auf ihn bist. Indem du ihn hasst. Indem du gegen ihn arbeitest. Kannst du auch. Aber am Ende des Tages wird immer Gott verherrlicht. Und ich will dich einladen, ich will dich ermutigen, dich auf Gott zu verlassen. Wie Hiskia das gemacht hat. Nicht auf irgendwas. Hiskia hat sich auch zuerst noch auf was anderes verlassen. Verlass dich auf Gott. Der ultimative Sieg über die Mächtigen dieser Welt, über den Gewaltherrscher dieser Welt, das war der Tod von Jesus am Kreuz. Das war genauso ein Punkt. Und auch da wurde deutlich, am Ende wird immer Gott verherrlicht.